Diese ersten 50 Tage dieser Regierung waren überraschend stark. Kann man einfach mal so sagen. Ich finde, Friedrich Merz hat zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben sogar seine Rolle gefunden. Ich glaube, der war immer schon Kanzler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation des Verbandes. Die neue Bundesregierung ist jetzt einige Wochen im Amt und hat sich direkt an die Arbeit gemacht. Ist auch nötig, Herausforderungen sind riesig, außenpolitisch, handelspolitisch, innenpolitisch, wirtschaftspolitisch. Und über all das wollen wir gleich reden. Wir wollen gucken, wie wird der neue Bundeskanzler wahrgenommen im Ausland, in Deutschland? Wie schauen Berliner Journalisten auf die neue Regierung? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist sicherlich einer der profiliertesten Journalisten in der Bundeshauptstadt, hat ein Jahrzehnt beim Spiegel zugebracht, zuletzt als Co-Leiter des Berliner Büros. Er hat mehrere Bücher über Spitzenpolitiker geschrieben, wurde mit einer Dissertation über Angela Merkel promoviert und arbeitet heute als freier Autor und Kolumnist für Tageszeitungen, Magazine, Hörfunk und Fernsehen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Dr. Hajo Schumacher. Lieber Hajo, schön, dass du da bist.
Lieber Hubertus, wir kennen uns schon so lange, wir duzen uns, wir haben sämtliche Regeln des Gewerbes hier ignoriert. Aber das finde ich auch ganz angenehm, weil immer, wenn ich mal was wissen will, so über Unternehmerschaft oder so, dann weiß ich, ich kann mit dir auch mal ein ehrliches Wort reden. Und das ist in der Berliner Bubble ja nicht immer selbstverständlich. Da wird ja werden ja viele Schattenspiele aufgeführt. Und dann frage ich immer hier in Düsseldorf, sag mal, Hubertus, stimmt das eigentlich, was die da erzählen? Das ist sehr hilfreich.
Ja, super. Also über Berliner Bubble sprechen wir gleich auch noch. Zunächst aber erstmal zum anderen Thema. Du bist Westfale. Genauer gesagt gebürtiger Münsteraner.
Ja.
Und es gibt einen Post von dir im Trikot von Preußen Münster.
Ja.
Hand aufs Herz. Wann hast du dich mehr gefreut? Letztes Jahr beim Aufstieg in Nieder 2 oder dieses Jahr zum Klassenerhalt?
Ich war damals beim Aufstieg beim letzten Heimspiel in Münster im Stadion, eine der sehr, sehr wenigen Karten ergattert. Dank geht an die Agravis in Münster. Der Aufstieg war eigentlich schon eine Überraschung, der Klassenerhalt fast noch die größere, weil die sind davon ausgegangen, ach komm, mal so ein Abenteuer Jahr, das hier, ne? Das war ja ein Durchmarsch durch die dritte Liga, da war ja, ja nichts, das Preußenstadion, eine ganze Kurve war ja Baustelle, da stand ja nichts, die mussten ja noch irgendwie so eine Spezialgenehmigung für die zweite Liga kriegen. Jetzt ist die Live-Cam von der Baustelle, wo die Kurve jetzt neu gemacht wird, ist einer der Schlager im Internet, weil alle Preußen-Fans gucken, wie geht's voran. Und ein guter Kumpel aus Berlin, der ist tatsächlich zum letzten Spiel nach Ulm gefahren. Da ging es ja, zwei Kellerkinder haben sich da duelliert. Genau. Und so verrückt bin ich dann doch nicht. Aber ich hänge dann natürlich am Radio Herz oder wo dran. Auch über. Ja, ich bin, ach guck mal, jetzt, das ist immer wieder so ein Ding, so ist fast 50 Jahre her, nicht ganz, aber so knapp, als wir noch mit Borussia Dortmund in der zweiten Liga gespielt haben, um den Erstligaaufstieg. Preußen Münster gehört ja zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Ich weiß noch, natürlich immer mit dem Fahrrad, dann hinten noch über die Felder, es hat geregnet, meine Mutter hatte den grün-schwarz-weißen Schal gestrickt, natürlich etwas luftig, im Regen wurde der immer länger, hing in die Speichen. Ach, das war herrlich.
Jetzt sagst du es gerade, du lebst ja in Berlin, das ist auch schon eine ganze Zeit. Und bekommt man da auch eine Affinität zu den Berliner Clubs oder bleibt man Preußen-Münster-Fan?
Also Preußen und Hertha BSC verbindet, zumindest mal seit der letzten Saison, eine sehr enge Freundschaft, weil 6 der Punkte, die Preußen geholt hat, stammen von Hertha BSC. Sowohl im Berliner Olympiastadion als auch in Münster. Hertha ist der Westclub, ist so der alte, bekannte Club. Wobei die alte Försterei ist ein Stadion, das kennt man vielleicht noch früher vom Millerntor oder so. Das ist ganz eng, ganz klein, sehr ursprünglich. Da wird noch von Hand werden dann noch so die Ergebnistafeln, die Tore noch umgehängt. Und da war ich zwei, dreimal, auch da ist ja Karten zu kriegen, nahezu
Auch keine
unmöglich.
Chance mehr.
Aber da brennt die Luft, da
Ja.
brennt die Luft, das ist einfach total irre. Man muss sich damit abfinden, dass dann auch ein paar Wessi-feindliche Sprüche geklopft werden. Du, also wir haben das größte Zweitligastadion der Welt, immerhin ein Rekord.
Sehr gut. Bleiben wir mal kurz beim Sport. Du bist ja begeisterter Sportler, Läufer vor allem
Gewesen,
gewesen,
als die Knochen das noch
als die Knochen
zuließen.
das noch
Ja.
mitmachten. Dennoch, Thema Laufen ist für dich auch ein Thema in vielen Büchern gewesen, in die du unter dem Pseudonym Achim Achilles geschrieben hast. Abgesehen davon, was fasziniert dich denn am Laufen oder hat dich fasziniert am Laufen?
Also, das war auch ein bisschen dramatisch. In Münster habe ich Handball gespielt. Nicht erfolgreich, aber grob.
Kreisläufer, Außen oder Rückraum?
Kreisläufer, ich war einer von denen, ich bin ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Du musst dich dann einfach ja nur fallen lassen in den Kreis und reißt die Gegner
Genau.
automatisch mit. Und hinten in der Abwehr in der Mitte, ich glaube, es gab doch durchaus Gegenspieler, die mich gehasst haben, weil ich einfach ein böser Schlingel war. Aber es hat tierisch Spaß gemacht. Und eine der großen Konflikte, die sich durch jede Gesellschaft ziehen, haben sich da auch durch unsere Liga gezogen. Wir waren die Großstädter, die aus der Stadt, und wenn wir dann irgendwo aufs Land kamen, nach Telche oder Emstetten oder sonst wohin, haben sie uns alle gehasst und wollten einfach da noch mal so, keine Ahnung, ein paar hundert Jahre Stadt-Land-Konflikt austragen. Also da hatten wir immer auch eine Mission. So, und dann habe ich in Hamburg, wo ich beim Spiegel war, auch noch Handball gespielt, und dann sind wir nach Berlin umgezogen, und ich bin tatsächlich noch die ersten Wochenenden mit dem damals noch langsameren Zug von Berlin nach Hamburg gefahren, um mich da ein paar Minuten vermöbeln zu lassen für die zweite Mannschaft des TV Eimsbüttel, bis dann irgendwann meine Frau gesagt hat, sag mal, ein bisschen bekloppt ist das auch, ne? Womit sie durchaus recht hatte. Und dann, wenn man so lange für Mannschaften gespielt hat, ich fand es schwer, mich dann irgendwie neu nochmal irgendwo einzusortieren. Und so Trainingszeiten, weißt du ja selber, ne? Die Arbeit hält sich nicht an
Klar.
Trainingszeiten meistens. Und dann fing ich Laufen an. Ich fand Laufen fürchterlich langweilig. Wir kennen das als Ballsportler, ist ja
So.
immer Höchststrafe, ne? Immer,
Total.
wenn du das Spiel versaut hast, am Wochenende, Montag erstmal
Laufen.
Felix Magath-Gedächtnislauf durch den Sand. Muss einfach nur wehtun. Und dann bin ich halt auch so rumgelaufen, weil man kennt das, wenn du immer Sport gemacht hast und dann auf einmal aufhörst, ne, die Kilos bleiben einfach so im Wochenrhythmus kleben. Und habe ich festgestellt, Mann, das gibt ja viele Leute, die laufen. Alt, jung, Mann, Frau, alles, was dazwischen liegt. Und dann habe ich mich natürlich eingelesen in die Fachliteratur und diese ganzen Laufmagazine abonniert und dachte mir, Gott, ist das eine ernste Angelegenheit. Hör auf zu essen, hör auf zu trinken, du atmest falsch, du musst irgendwelche Gymnastikübungen machen, und Qualität kommt von Qual. Da sind wir schon wieder bei Felix Magath. Das hat überhaupt keinen Bock gemacht. Und da habe ich gesagt, das kann man doch auch mal ein bisschen juksiger sehen, weil am Ende ist es Scheitern. Alle wollen so sein wie ein Kenianer, aber
Genau,
keiner ist
keiner darf
es.
das.
Alle kaufen sich für 500 € Klamotten und denken, sie werden schneller. Nein, auch das nicht. So, und so fing diese Kunstfigur Achim Achilles an. Das habe ich dann für Spiegel Online, glaube ich, 10 Jahre lang gemacht, 500 Kolumnen geschrieben, und irgendwann war das Thema Laufen auserzählt. Ich habe dann noch Triathlon versucht, und also Kram hat auch Spaß gemacht. Neulich erst wieder. Und dann so ein paar Jahre später habe ich diese Laufgeschichte nochmal aufgenommen durch Zufall. Ich habe einen Drehbuchautoren kennengelernt und wollte immer einen Krimi schreiben. Ich würde das alleine auch nicht hinkriegen, aber durch dieses gemeinsame Arbeiten, es hat total Spaß gemacht. Ganz anderes Genre. Endlich mal nicht
Perpedis wurde das dann.
Perpedes hieß der, Achtung, Karlauer Verdacht, die laufenden Ermittlungen. Ich sitze gerade an Band 3.
Oh,
Macht
Mensch.
Riesenspaß. Band 1 wird toi 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 verfilmt. Zu Band 2 haben wir einen Podcast gemacht. Also, es macht tierisch
Super.
Spaß. Zum Geldverdienen ist das nichts, aber es ist ein Hobby.
Sehr schön.
Und macht irre Spaß. Wobei das der Vollständigkeit halber, ich gehe jetzt zum Kickboxen, was ziemlich gut klingt, macht Eindruck, weil Menschen wie du ziehen dann kurz mal eine Augenbraue hoch und dachten, hätte ich mir gar nicht zugetraut. Solange du mich nicht beim Training siehst, dann ist es sehr
Ach so.
würdelos. Ich bin der Älteste und
Dann wird eher
Ungelenkigste.
geschmunzelt, oder?
Ja, oder so mitleidig,
Ach
so,
so,
komm,
okay.
lass Opa auch mal einen Treffer landen.
Wir kommen jetzt mal zu etwas anderen oder ernsteren Themen.
Das war ernst.
Ja, ich weiß. auch Fußball ist sehr ernst. Aber das lassen wir jetzt mal. Kommen wir zum Thema Journalismus. Dazu ein, zwei kurze Fragen.
Ja.
Du hast ja im Journalistenleben schon eine ganze Menge erlebt. Und wenn du so die Jahrzehnte, sind ja drei, würde ich mal sagen, in Zeitraffer mal an dir vorbeiziehen lässt.
Mhm.
Deine Zeit beim Spiegel und auch die vielen Jahre als freier Journalist, wie sehr hat sich denn der Journalismus verändert, ohne dass man jetzt eine ganze Stunde darüber redet, sondern nur vielleicht ein, zwei Minuten, aber das, was dir da so besonders in den Kopf kommt.
Also ich mache mal drei Punkte. Punkt 1 ist Beschleunigung. Wenn ich damals bei der Münsterschen Zeitung als Sportreporter, als Jugendlicher, egal ob auf dem Fußballplatz oder in die Handballhalle gefahren bin, an einem Samstag oder auch an einem Sonntag, dann hatte ich da Zeit, dann bin ich da hingefahren, dann habe ich mir das angeguckt, dann habe ich mit dem Trainer geschnackt oder noch mit dem Spieler, dann bin ich in die Redaktion gefahren, habe das alles aufgeschrieben. Und vor Montagmorgen war das Ereignis nicht passiert, weil erst als in der Zeitung stand, war es für die Leserschaft verfügbar.
Hat er stattgefunden, genau.
So. Und es war mein unscharfes Foto und es war mein schraddeliger Text, aber immerhin, ich war die einzige, oder beziehungsweise also Münsterische Zeitung und Westfälische Nachrichten, die beiden konkurrierenden Blätter damals. Heute bist du schon vor dem Anpfiff gehalten, irgendwie ein kleines Live-Video zu machen oder Insta oder weiß der Geier was. Es wird sofort mit Bericht erstattet. Hinterher musst du dann noch, weil noch ganz viele andere da sind, irgendwie idealerweise eine Skandalisierungsgeschichte haben. Dann fiel der Ausgleich, aber ihr glaubt nicht, was dann passierte. Pünktchen, 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 da passierte eigentlich gar nichts. Eine Eckfahne ist umgefallen oder so, aber du musst halt permanent Aufmerksamkeit heischen und gleichzeitig ein unglaubliches Tempo vorlegen. Aber es passiert ja nicht mehr als vor 30 oder 40 klar. Jahren. Aber weil der Druck und auch der Kampf um die Klicks so groß ist, muss ich permanent irgendwie Dinge anschärfen. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Früher waren Chefredakteur ein Chefredakteur und der macht auch das, was der Name schon sagt, der entschied, was in die Zeitung kam und nach welchen Kriterien. Heute heißt der Chefredakteur Google-Algorithmus, weil Google als nahezu monopolistische Suchmaschine darüber entscheidet, welche Geschichte klickt gut. Ja. Also auf welche Seiten, wer ist zuerst und so weiter. Zweitgrößte Suchmaschine ist übrigens YouTube, gehört auch zum Google-Konzern. Das heißt, die Chefredakteure sind inzwischen Knechte der Algorithmen und das hat sich in verschiedenen Publikationen anders ausgeprägt. Ich weiß es vom Tagesspiegel in Berlin. Die haben so 4 User Needs. Also was will der Verbraucher, der Leser,
besonders
die Nutzerin haben?
Ja.
Das ist dann immer Service und Rabatt und so. So oder so ähnlich ist das bei allen. Und daran merkst du, bei Übermedien war neulich eine sehr kluge Geschichte über diesen jungen Amokläufer in Graz, der da in einer Schule, ich glaube, 11 Menschen umgebracht hat. Und selbst die für unsere Verhältnisse doch sehr seriösen Blätter, ob das jetzt eine Frankfurter Allgemeine ist oder so, die machen dieses Geschrei mit. Ne, so 10 geheime Dinge, die sie über den Attentäter noch nicht wussten. Also Zeug. Ja. Wo es dann auch zu ganz komischen gesellschaftlichen Effekten kommt. Auf einmal wird der Täter so heroisiert. Auf einmal ist nur noch das Böse und Gemeine eine Nachricht wert, weil das nun mal viel besser klickt als das Gute und Schöne. Und da sind wir beim dritten Punkt, Journalistenausbildung. Ich war auf der Deutschen Journalistenschule und wir haben wirklich auch das wieder, ach ja, man weiß, dass man alt wird, wenn man jeden zweiten Satz mit früher anfängt. Aber der Unterschied war trotzdem der, wir haben uns schon noch von erfahrenen Kollegen so ein bisschen erzählen lassen, wie geht das. Heute.
Und das auch angenommen.
Oder kontrovers diskutiert. Aber genau. Wir haben, glaube ich, über unseren Beruf ein bisschen mehr reflektiert. So von wegen vierte Macht und vierte Säule im Staat und was darfst du nicht. Viele junge Kolleginnen heute sind wahnsinnig gut ausgebildet, technisch. Die können TikTok, die können schneiden, die können aufnehmen, die können alle Kanäle bespielen, die können auch, keine Ahnung was, Data Analytics und so. Wenn es dann darum geht, was ist eine Geschichte, was macht eine Geschichte aus, da war dann in der Ausbildung nicht mehr so viel
Nicht so
Zeit.
viel.
Und da rennen sie dann wieder den Algorithmen hinterher. Was machen die anderen? Das machen wir dann auch. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr großes Angebot von Zeug, und ich sage bewusst Zeug, weil vieles davon ist einfach abgeschrieben, auf Krawall geschrieben. Und die Kunst für Menschen wie dich zum Beispiel als Öffentlichkeit, als Kommunikationsmensch, jetzt rauszufinden, was ist wirklich relevant und was lesen unsere Mitglieder da draußen, was
Klar.
machen die eigentlich gerade kirre? Und da sind wir bei der neuen Bundesregierung. Ich finde ganz ehrlich, und du weißt es, ich bin kein Friedrich Merz-Fanboy, aber der Versuch der Kolleginnen dieser Regierung irgendwie nachzuweisen, dass sie eigentlich genauso so ein Haufen ist wie die Ampel, ist ja vom ersten Tag an zu spüren, ne? Auch da und da ist ein Zwist zwischen Wadefuhl und Merz und der kann
Genau.
es nicht und die kann es nicht. Und ich muss mal sagen, jetzt mal wirklich auch, das ist meine neunte Bundesregierung. Ich habe mit Rudolf Scharping angefangen, die Älteren erinnern sich, 36% für die SPD, Rudolf
Ja.
Scharping. So, was ich damit nur sagen will, diese ersten 50 Tage dieser Regierung waren überraschend stark. Kann man einfach mal so sagen. Ich finde, Friedrich Merz hat zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben sogar seine Rolle gefunden. Ich glaube, der war immer schon Kanzler. Nur alles, was er vorher gemacht hat, da hat das nicht funktioniert. Man hat doch wirklich den Eindruck, der ist angekommen. Und alle hatten diese Stromberg-Angst. So, um Gottes Willen, wie peinlich. Der mit den Frauen und der auch der und der Sauerländer und so. Er macht eine gute Figur.
Ja,
Der hat Europa zusammengebracht. Der hat
außenpolitisch.
bei Trump fehlerfrei gespielt. Ich finde auch seine Kommunikation sehr interessant, auf jeden Fall nicht schlecht. Ich finde dieses Kabinett interessant. Du hast vier Leute aus der Wirtschaft.
Du nimmst mir gerade meine ganzen Fragen
Ja,
vorweg, aber
Entschuldigung.
erzähl du ruhig.
Katharina Reiche aus der Wirtschaft hier, der Wildberger, unser Digitalminister, Wolfram Weimer, Verleger und hier die Frau Huberts für die SPD, die Bauministerin werden soll, die hat ein Start-up gegründet mit 60 Leuten zum Schluss.
Ja,
Und ist dann in die Sozialdemokratie gegangen, was
bleiben wir
viel
mal
schief.
an dem Thema jetzt hier gerade, weil das passt eigentlich ganz gut zu einem Komplex, den ich ansprechen will. Also Deutschland ist ja seit Jahren eigentlich in einer tiefen strukturellen Wirtschaftskrise. Vieles von dem ist hausgemacht. Du hast selbst schon viel darüber gesprochen und geschrieben. Bürokratie, Steuern und Abgaben, Infrastrukturen, die wir uns jahrelang nicht gekümmert haben, Energiekosten, ist also viel zu tun. Wenn man sieht, dass da wirklich viel zu tun ist, und du hast gerade schon zwei Namen genannt, wie bewertest du denn vor diesem Hintergrund die Entscheidung von Friedrich Merz mit Katharina Reiche für Wirtschaft und Carsten Wildberger für Staatsmodernisierung und Digitales, so heißt es, glaube ich, zwei Persönlichkeiten von außen gewonnen zu haben? Mit denen hat ja keiner gerechnet.
Also erstens mal finde ich das respektabel, weil die beiden genannten Minister, Ministerin auf eine ganze Menge Kohle verzichten. De facto. Die verdienen als Minister im Kabinett deutlich, deutlich weniger, als sie vorher verdient haben. Kann man natürlich sagen, die haben es nicht nötig. Aber ne,
Gut.
warum nicht mitnehmen, was geht? Und ich glaube nicht, dass ihre Arbeitsbelastung geringer geworden ist. Katharina Reiche war ja schon Ja, Merkel hoch im Kurs, die war zweimal Staatssekretärin. Ich finde, das ist eine ziemliche Idealbesetzung. Die hat halt das große Pech, dass sie ein wirklich, Achtung, ranziges Ministerium übernommen hat. Weil
Aber mit
dieses,
Energiepolitik ein ganz wichtiges.
ganz wichtig, aber dieses Wirtschaftsministerium, da sind in den letzten 20 Jahren, ich glaube, alle Parteien zum Teil auch mehrfach durchmarschiert und die haben da alle so ihre Staubschichten hinterlassen. Also den Laden hätte man eigentlich komplett dicht machen sollen. Sorry to say. Und dafür ein reines Energieministerium machen. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Ich hätte sowieso, der Mut hat leider, das muss man dann auch gleich mal sagen, Friedrich Merz gefehlt. Man hätte auch andere Ministerien irgendwie neu zuschneiden, zusammenlegen können. Und statt weniger Bürokratie kriegen wir jetzt noch ein Haus mehr mit dem Digitalministerium.
Das sich
Also,
aber genau darum kümmern soll, nämlich um
ja,
Rückbau.
aber es gehört zu den Tücken der Bürokratie, dass man erstmal eine Bürokratie zum Bürokratieabbau aufbauen muss. Und da sind wir an einem großen Punkt, dieses Geschreie, Bürokratie zu viel. Ich kann mich auch an Unternehmer erinnern, die dann gerne auch mal ein bisschen was geregelt haben wollen und das mit dem freien Markt auch nicht immer so toll finden, so je nachdem, ne? Also, dass die Unternehmer da jetzt die Antibürokratie-Motoren wären. Es gibt Leute, die mal in Wolfsburg waren und gesagt haben, wenn du wirklich wissen willst, was Bürokratie ist, guck doch mal bei VW oder bei Siemens. Ich weiß, wollt ihr nicht hören, aber
Wenn du
das gehört zur
den
Wahrheit dazu.
Mittelständler im Sauerland oder in Ostwestfalen erkennst und wenn du mit dem
Da ist
sprichst
es
und
anders.
ihn fragst, wie ist das mit Planungs- und Genehmigungsverfahren,
Absolut.
dann hast du genau das richtige Thema
Ich habe
erwischt.
gestern beim Tag der deutschen Industrie, wo ich deinen Chef auch gesehen habe, den litauischen Wirtschaftsminister kennengelernt. Wir hatten da so ein kleines Privatissimum für 20, 30 Leute. Der hat gesagt, sie wollen in Litauen das Europä also das EU-Land mit den schnellsten Genehmigungsverfahren werden. Und sie sind dabei, von 2, 3 Jahren auf 2, 3 Monate zu gehen. Und
Wow.
Strategie ganz einfach, alles ist erlaubt, was nicht verboten ist. Also was gesetzlich nicht
Ja.
verboten ist. Und wir machen jetzt keine Sonderregelungen, dass wir auf irgendwelche Brüsseler Regularien noch 17 deutsche oder am besten noch lokale Regeln draufknallen. Und er sagt, das geht.
Kommen wir mal zur SPD, die ja auch wieder in der Regierung ist. Und wenn man sich so die enormen Spannungen innerhalb der Partei über den richtigen Kurs ansieht, die wir alle derzeit erleben, wenn du mal auf die nächsten 4 Jahre blickst, meinst du, der von Union und SPD beschworene Koalitionsfrieden hält?
Also zunächst mal finde ich die ersten 50 Tage, soweit man sie überblicken kann, relativ friedfertig. Also natürlich wird sich da mal gerangelt,
Klar.
Bürgergeld, Linnemann gegen Baas, das gehört dazu. Das ist auch, wir dürfen auch immer nicht den Fehler machen zu sagen, Auseinandersetzung ist verkehrt. Ich meine, ihr kennt das von euren Tarifverhandlungen, da wird auch hart gerungen, um am Ende ein Ergebnis zu haben, wo beide Seiten sagen, na, war aber auch nicht doll. Dann weißt du, dass es gut war, wenn keiner
So.
glücklich ist.
Genau. So geht
So
das.
einfach ist das. Und so funktioniert Politik auch. Und dieses Grundsätzliche, immer wenn gestritten wird, ist alles schlecht, das stimmt nicht. Erstens mal ist das nicht Streit, sondern es ist Diskussion. Wenn man das immer gleich als Krawall und Krach, und da sind wir wieder beim Thema Medien und Zuspitzung,
Debattenkultur.
Debattenkultur, man kann auch anderer Meinung sein und man kann beim Bürgergeld zum Beispiel nur ganz, ganz verschiedener Meinung sein. Und jeder findet ja auch immer so einen Fall, der für seine Position die richtige ist. Also da finde ich, war diese Koalition bislang, schöne Grüße auch nach München, relativ zahm. Ich glaube tatsächlich, dass die breite Mitte der SPD den Schuss gehört hat, diese 16, irgendwas Prozent von der Bundestagswahl. Die gingen schon richtig
An
ins
die
Mark.
Substanz.
Und deswegen war auch der Groll über den Stegner mit seinem komischen Putin-Manifest da, wo man das Gefühl hatte, das hat so eine ganz schlechte Kreml-KI geschrieben. Es war ja nicht mal gut geschrieben. Ja. Es strotzte vor historischen Fehlern. Es war einfach ein dümmliches Machwerk. Und ja, es gibt diese Gruppe der Altlinken in der SPD, die ja auch von einem starken Anti-Amerikanismus getrieben werden. Das ist ja nicht nur pro Moskau, es ist ja auch anti-Washington. Der aktuelle Amtsinhaber macht es einem auch leicht. Das sind Strömungen in der SPD, die sind da, aber ich würde nicht sagen, dass das die Macht ist. Dass einer wie Mützenich dabei Stegner mitmacht, weil er bisschen stinkig ist, dass er nicht mal der Chef vom Auswärtigen Ausschuss wurde. Sei es drum, Hubertus Heil wurde auch übergangen, der lange Jahre mitgemacht hat. Also es gibt da so einige, die grummeln, die aber auch wissen, wenn wir uns jetzt ein bisschen zusammenreißen, kommt der Tag vielleicht nochmal. Boris Pistorius hatte auch nicht damit gerechnet, Verteidigungsminister zu werden. Das kam nur, weil seine Vorgängerin.
So.
Ja, was macht die eigentlich? In welchem Verband ist die gelandet? Aber gut, anderes Thema.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube tatsächlich, also ich fand diese Rhetorik so, oh, das ist der letzte Schuss, den wir jetzt haben, die letzte Kugel im Lauf zur Rettung der Demokratie, das halte ich für dummes Zeug. Damit machen wir die Demokratie auch schwächer, als sie ist. Aber die ersten Zahlen, mit aller Vorsicht, zeigen jedenfalls, dass die Union sich so leicht Richtung 30 bewegt und die AfD sich so leicht Richtung 20 bewegt. Und das ist ja letztendlich das, was viele Menschen umtreibt und was auch die Sozialdemokraten, glaube ich, als positiven Effekt auch ihrer Arbeit sehen können. Und hey, der beliebteste Sozialdemokrat ist Boris Pistorius. Der ist Sozialdemokrat und hat ein bisschen das Helmut Schmidt-Problem, ne? Super Kerl, leider der falschen
Falsche Partei, genau.
Partei.
Kommen wir noch mal kurz zu den Grünen.
Ja.
Die sortieren sich ja gerade völlig neu, müssen sich in der Opposition auch ein Stück weit neu erfinden, auch deshalb, weil das Spitzenpersonal komplett ausgetauscht wurde und vielleicht auch, weil grüne Themen gegenwärtig nicht ganz vorne auf der Agenda stehen. Wie siehst du denn die Grünen derzeit?
Tja, das ist schwierig. Ich meine, Habeck und auch Annalena Baerbock haben ja durchaus versucht, die Partei breiter aufzustellen, als jetzt nur Klimaschutz und Kröten über die Straßen tragen. Das hat ja schon Joschka Fischer versucht. Funktioniert nicht so richtig. Ich glaube tatsächlich, dass der Ausfall der FDP jetzt im Bundestag die Möglichkeit böte, eine neue, vielleicht etwas liberalere grüne Partei zu werden. Ich fand die Verbotsparteidebatte immer ein bisschen deplatziert, aber bei vielen Menschen kommt das so an. Die Grünen wollen uns vom Nackensteak bis zum
Genau.
Auto alles wegnehmen oder teurer machen.
Oder sagen wir, wie wir zu leben haben.
Oder so, also etwas schon sehr dirigistisches. Berliner Bubble, also jetzt mal so die Innensicht. Die Grünen sind die zuverlässigsten, die staatstragendsten, die verantwortungsvollsten, auch ohne Habeck und Baerbock. Im neuen Buch von Robin Alexander, was diese Tage rauskommt, steht, dass der Merz sich schon vor der Bundestagswahl diesen Stunt überlegt hat mit dem mit Schuldenbremse und Innovationspaket da, diese halbe Billion. Hat sich damals von Udo Di Fabio so unter der Hand schon mal so ein kleines Gutachten schreiben lassen, ne? Ehemaliger Verfassungsrichter, so kriegen wir das hin. Und er wusste, dass er die alte Mehrheit braucht, die alte demokratische
Genau.
Mehrheit, also die Grünen sollen mitstimmen. Und obwohl sich Merz nicht besonders schlau verhalten hat, weil er die Grünen dann immer so ein bisschen von oben runter, die sollen noch mal dankbar sein, dass sie hier mit mir stimmen dürfen, nachdem wir sie im Wahlkampf irgendwie nach Strich und Faden vermöbelt haben. Die Grünen haben da trotzdem mitgestimmt, in diesem Fall Katharina Dröge und Britta Hasselmann. Das wird nur nicht belohnt. Das Interessante ist, wer wird belohnt? Heidi Reichenegg, weil sie ist tätowiert, sie ist Frau, sie ist aus dem Osten und sie hat einen tollen TikTok-Kanal. Jetzt sind wir wieder bei der Aufregungsdemokratie und
Genau.
Medienwelt von eben. Zu glauben, dass du solide Politik machst und dann wirst du gewählt, ist ein bisschen altes Denken. Man braucht auch ein bisschen Krawall dabei. Und da frage ich mich, wer interpretiert dieses moderne, grüne, was auf jeden Fall großstädtisch ist? Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Auf dem Land brauchst du keine Regenbogenflagge zu hissen oder eine Sonnenblume.
Da wird es mit dem Lastenfahrrad auch
Welche
schwierig.
Figur, ich finde ja hier bei euch in NRW eure stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubauer macht das. Also die hat eine Glaubwürdigkeit, die hat auch sowas wie eine Strahlkraft, finde ich gut. Ich mag auch Felix Banaschak sehr, sehr gern. Ich hatte nur den Eindruck, dass der so von Nordrhein-Westfalen auf dem Weg nach Berlin, dass dem so ein bisschen das Herz in die Buchse gerutscht ist. Als der hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag war, da fand ich den echt stark, auch so in seinen Reden. Und jetzt so im Bundeskonzert hat man den Eindruck, obwohl er ist auch gerade Vater geworden. Und was sollst du gleich in den ersten Monaten in der Opposition groß rumtönen? Das letzte Jahr entscheidet.
Klar. Noch ein Satz zur FDP. Ja, aus dem Bundestag geflogen. Christian Lindner als Galionsfigur ist abgetreten. Liberale Stimme fehlt im deutschen Parlament.
Tja.
Rechnest du dennoch mit einer Renaissance im Bundestag wie schon 2017, als Lindner die FDP direkt auf von null, hätte ich fast gesagt,
Ja,
4,8 waren es, glaube ich,
kann man
2013,
nicht,
auf 10% geholt
kann
hat?
man nicht vergleichen, weil Lindner damals zusammen mit seinem Gefährten Marco Buschmann, die beiden haben das ja so, ne, Lindner auf der Bühne und Buschmann hinten so als
Maschine.
Geschäftsführer hinter den Reglern, die hatten natürlich Düsseldorf als Bühne. Und NRW ist nun mal, je nachdem, wie man es rechnet, ein Viertel, Fünftel dieser Republik. Welche Bühne hat die FDP jetzt? Wo regieren sie mit? Wo sind starke Leute? Du hast Rheinland-Pfalz, kleines Ratespiel auch für die Menschen da draußen. Wie heißt der rheinland-pfälzische FDP-Chef? Nein, es ist nicht Volker Wissing. Also kennt man nicht. In Sachsen-Anhalt regieren sie, glaube ich, noch mit in so einer Pizza. Koalition, wo eigentlich alle außer der AfD gemeinsam koalieren. So, und wer sind die Repräsentanten? Christian Dürr ist ein netter Kerl, mit dem war ich neulich bei Maischberger und man sieht so richtig, wie er sich so musterschülermäßig so überall vorstellt und nett ist und rufen Sie doch mal an und kommen Sie doch mal vorbei. Ja, warum? Es war ein großer strategischer Fehler nach dem Ampelbruch, Stichwort D-Day. Als Olaf Scholz gar nicht anders konnte, als den Lindner rauszuschmeißen. Es war ein großer strategischer Fehler, da nicht rundum erneuert an den Start gegangen zu sein. Die SPD ist mit Alpenpersonal gekommen, insbesondere Olaf Scholz. Es gab ja die Diskussion, soll man Pistorius
Pistorius.
dahinschieben? Robert Habeck hat es auch noch mal versucht, so ein bisschen aus dieser Opferrolle raus. So, ich wollte doch immer nur das Gute, bitte gib mir eine Mitleidsstimme, hat auch nicht funktioniert. Stell dir nun mal vor, die FDP wäre. Ich sag mal, mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf der einen Seite, so dieses seriöse, durchaus kraftvolle, damenhafte, manchmal auch nicht so damenhafte, aber die war ja eine auffallende Person. So, und da hätte man jetzt noch einen Konstantin Kuhle oder so jemanden daneben gestellt. Ich glaube, sie hätten die 5% geschafft. Und Lindner war genauso wie Scholz und Habeck, und das zeigt auch, wie die drei ineinander verhakt waren. Die wollten sich alle in diesem Wahlkampf nochmal zeigen, wer kann es denn besser, mit dem Ergebnis keiner. So, hätte
Absolut.
Fahrradkette, ob Christian Dürr jetzt der Retter ist, ich finde, fairerweise sollte man die Frage offen lassen. Du weißt nicht, wie die Weltlage sich entwickelt. Sag mir ein einziges Thema, für das ich die FDP wählen soll. Wirtschaft ist es nicht. Da habe ich das Gefühl, Friedrich Merz erledigt das mit, auch mit seinem Team. Ich glaube, es war ein großer Fehler, die Schuldenbremse, also sich da so dran zu kletten, gerade auch mit den ganzen Verteidigungsausgaben, die jetzt dazukommen. Also Christian Lindner ist wahnsinnig stark gestartet, auch mit dieser Comeback-Geschichte und dann aber auch genauso stark abgeschmiert. Das war sein Sieg und seine Niederlage.
Jetzt habe ich noch zwei kurze Fragen. Eine wäre so ein bisschen der Blick in die Glaskugel.
Ja.
Wo steht Deutschland wirtschaftlich, aber auch außenverteidigungspolitisch in 4 Jahren Kanzlerschaft Merz? Ich meine,
Lass uns mal.
du hast von den 50 Tagen gesprochen und völlig klar, es ändert sich jeden Tag was. Dafür ist die Welt viel zu sehr im Umbruch.
Also eure
Aber
Institute sind ja verhalten positiv. Was du merkst, und zwar sowohl, soweit ich das beurteilen kann, das weißt du vielleicht ein bisschen besser, aber in der Unternehmerschaft, im Land, in Europa hat es tatsächlich einen Stimmungswechsel gegeben. Olaf Scholz, bei allen Qualitäten, die er hatte, war kein Entertainer. Und Politik und Wirtschaft sind psychologische Angelegenheiten. Und dieser Friedrich Merz, der kommt da rein, also hat ja schon, der hat 30, 40 Jahre auf diesen Moment gewartet. Die ganze Energie, die der in den Jahrzehnten gesammelt hat, die platzt da jetzt so raus. Und ich fand es total bemerkenswert, nach dem zweiten Wahlgang, wo auch schon meine Kollegen alle wieder gesagt haben, Fehlstart, das kann ja nichts werden. Eine Woche später redet kein Mensch mehr drüber. Also, zweiter Wahlgang, 22 Uhr abends, erste Kabinettssitzung. Nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang ab nach Paris, direkt von Paris nach Warschau zu Donald Tusk. und dann erstmal im Kanzleramt die Akten sortieren. Also dieses Anpackende, dieses Dynamische, ich will, was Carsten Lindemann ja immer so ein bisschen drollig im Munde führt, das lebt er vor der Merz. Und ich habe den Eindruck, dass auch sein Kabinett besser besetzt ist. Also diese Nationalmannschaft ist besser als die, die wir davor hatten. Dann kommt dieser Druck dazu, wir dürfen das jetzt hier nicht, sorry, auf Deutsch verkacken. Und dann gibt es natürlich Rahmenbedingungen, auf die selbst Friedrich Merz keinen Einfluss hat. Was ist mit der Ukraine? Was passiert da? Israel, Iran, Gaza?
Was macht Trump?
Was macht Trump? In dem Moment, wo Putin anfängt, im Baltikum zu zündeln, einfach nur aus Gründen oder weil er es kann, keine Ahnung, was dann passiert. Dann haben wir auf einmal die NATO-Beistandsklauselfrage und solche Sachen. Du als Ökonom weißt das besser, wenn man ganz viele Panzer baut oder ein ganz großen Rüstungsetat hat, ist das jetzt volkswirtschaftlich eigentlich sinnvoll oder nicht? Kurzfristig auf jeden Fall, langfristig würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber ich glaube, die Talsohle haben wir verlassen. Mit welcher Steigungskurve, das liegt nicht nur in unserer Hand. Aber man hat den Eindruck, die meinen es ernst. Und dazu vielleicht ein letztes. Carsten Lindemann hatten wir schon, CDU-Generalsekretär Paderborn. Friedrich Merz, Sauerland. Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister da, Donau-Eschingen irgendwo im Südwesten, auch Gegend. Jens Spahn, Fraktionschef, gehen wir mal davon aus, dass er die Maskennummer überlebt, Münsterland. Was ich damit nur sagen will, das sind alles Herren im fortgeschrittenen Alter, in ihren besten Jahren, die nicht aus Großstädten kommen. Die haben alle noch Bindung zu ihrem Schützenverein, zu ihrem Mittelständler. Und das ist eine andere Truppe als jetzt Scholz, Habeck, Baerbock, Lindner, die gerne auch mal so über die Fifth Avenue gewackelt sind und in Berlin Dicken gemacht haben. Diese lokale, regionale, meinetwegen auch provinzielle Verwurzelung, die hat was.
Das wäre eigentlich auch meine letzte Frage in dem Zusammenhang, weil du hast schon mehrfach das Thema Berlin-Bubble angesprochen. Und du bist ja in vielen Runden dabei, bist auch bei Thaddäus und die Beobachter. So, du lebst ja auch eigentlich in dieser Berliner Blase.
Absolut.
Und viele sagen ja, Politik und das gesamte Umfeld der Politik guckt da in Berlin auf diese oder ist in dieser Blase und hat seine eigene Wahrnehmung. Ist das wirklich so? Ist das, weil wir gerade über Bodenhaftung sprachen, oder gibt es da doch viele, die jetzt inzwischen auch feststellen, wir müssen hier raus aus der Blase und müssen viel mehr ins Land gucken? Oder würdest du sagen?
Das macht man dann ja immer, wenn irgendwo ein Wahlkampf ist. Ich war letztes Jahr 4 Wochen in Thüringen unterwegs, um mir dieses Bundesland mal anzugucken. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wenn dann die Berliner Teams kommen dann eingeritten im Gefolge von Frau Wagenknecht oder sonst viel was. Dann sind die da 2-3 Stunden, sehen zu, dass sie entweder ein Hakenkreuz oder, keine Ahnung, ein Pro-Putin-Graffiti oder so ins Bild kriegen. Dann suchen sie sich 2-3 Halbsätze aus der Rede raus. Dann kann man irgendwie was zuspitzen in die eine oder in die andere Richtung. So, der Osten ist verloren oder.
Aber alles aus der Vorstellung.
Alles aus der Berliner Bubble Berliner raus. Blase. Und dann fahren sie wieder zurück nach Berlin und sagen, wir waren draußen im Land. Wir haben uns das jetzt mal richtig genau angeguckt, ne? So, ich muss nur meinen Bruder in Münster anrufen, dann erlebe ich eine Erdung. So, es ist ein bisschen so, wir sind mit Fußball angefangen, lass uns mit Fußball aufhören. Wenn wir bei so einer Weltmeisterschaft, gibt es ja auch so diese Inside-Journalisten, die dann im Mannschaft, früher durften die im Mannschaftshotel wohnen, jetzt zumindest im ersten in der Nachbarschaft. Die reden auch über Geschichten und über irgendwelche Zusammenhänge und Taktiken und weiß der Geier was, die kein Mensch versteht, kein normaler Fußballgucker. So, unentschieden wird auf dem Platz. Und in dem Moment, wo die da 90 Minuten rumrennen, da ist alles das, was die da vorher groß rum theoretisiert haben, ist für die Füße. Und am Ende, glaube ich, wird auch Friedrich Merz und seine Truppe daran gemessen, was kriegen wir hin oder haben wir es wirklich versucht? Und wie gesagt, ich bin kein Fanboy, schon gar nicht von großen Koalitionen, aber es gibt so ein Momentum. Das ist ja auch so ein magisches
Auch so ein schönes
Fußballwort,
Wort,
ne?
also ein
Also du
großartiges
hast den
Wort.
Eindruck, so, da ist so ein Schwung. Hatte ich übrigens bei Schröder Fischer, bei Rot-Grün, nach 16 Jahren Kohl, hatte ich das auch, dieses Momentum-Gefühl.
98.
98, genau. Das kann auch täuschen. Und ich habe großen Respekt davor, was man mit 69 Jahren noch so alles auf die Kette kriegt. Wir beide sind noch lange nicht so alt und rein sportlichen Respekt vor dem, was Friedrich Merz abliefert.
Lieber Hajo, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
Vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio
immer
in
gerne.
Düsseldorf und alles Gute und auf ein neues und auf bald.
Ja, und meine Heimat, mein Heimatbundesland NRW, ne? Wie sagt Donald Trump, Gott schütze es.
Dankeschön.
Gerne.